Fischer.
Ja, Johannes hier. Grüß dich, Bruno Fischer.
Wer ist da?
Johannes Biermanski in Wittün, moin.
Ja, von Amrum, oder wie der heißt. Ich bin noch auf Amrum.
Ja, genau.
Ja,
Bruno, ich wollte dich kurz interviewen. Und zwar ein Bruder, ich soll mal sagen, der bringt neue Lehren rein. Die sagen, der Sabbat fängt am Samstagmorgen an, nicht in der Wiener Schrift steht, beziehungsweise ist die Auslegung.
Ja, das haben wir auch bekommen.
Hast du auch bekommen?
Das haben wir auch bekommen, ja. Nachdem der Sabbat praktisch morgens anfängt, anstatt abends. Aber ich bin der Auffassung, da wurde aus Abend und Morgen der nächste Tag, dass der Tag hört mit dem Abend auf.
Richtig.
Ja, wenn der Tag, dann ist der Tag zu Ende. Und die kommende Nacht gehört zu dem nächsten Tag. Also dann fängt der Tag mit dem Abend an, aus Abend und Morgen wurde der nächste Tag. So ist die Regelung im Schöpfungsbericht. Und die führen alles Mögliche an, was dem widerspricht. Aber das ist meines Erachtens, der Schöpfungsbericht ist die Grundlage,
ja,
wo Gott selbst die Zeiten festgelegt hat. Und ich glaube das nicht, dass das richtig ist.
Also ich lege das so aus, Abend und Morgen. Abend ist die Nachtzeit und morgen ist die Tageszeit, die helle Zeit.
Ja, so das heißt, der Tag beginnt mit dem Abend.
Also mit der Nachtzeit sozusagen, ja. Abend, Nachtzeit.
Vor der Tagesarbeit hat Gott die Ruhezeit gesetzt.
Ja.
Die wir für den Tag brauchen. Das ist also meines Erachtens ein Ausdruck der Liebe und Fürsorge Gottes für uns. Dass erst die Nacht kommt und dann der Tag.
Ja.
Ja, und danach fängt auch der Sabbat.
Ja.
Am Freitagabend an.
Und dann fangen sie dann mit an mit dem, ja, im Heiligsten, Allerheiligsten, da gibt's keinen Vorhang. Der Messias ist sofort in das Allerheilige reingegangen. Ja, das ist nur für das Irdische. Mose wurde gezeigt, er soll das für das Irdische machen, aber es war nicht sicher, dass es das Himmlische war. Aber steht doch drin.
Ja, das ist klar. Das war nur ein Abbild. Ein Abbild des Himmlischen.
Ja, dann wird behauptet, er hat nicht das Himmlische gesehen. So wird es dann gesagt, ne?
Hey, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nee, er wird behauptet, er hat nur das für das Irdische gesehen. Er hat nicht das Himmlische gesehen, das himmlische Heiligtum. Weil im himmlischen Heiligtum ist der Vorhang der Messias, Jesus Christus, ne, und da gibt's nur ein, also ein Allerheiligster, ein Heiligtum. Keine zwei Räume. Kein Heiligtum,
ja,
kein Allerheiligstes.
Im irdischen Heiligtum war das ja auch ein Raum, nur dass es durch den Vorhang getrennt war. Und das sollte ja lehren oder verdeutlichen, ein Lehrbeispiel, wie die Sachen im Himmel vorgehen.
Ja.
Ja, dass der Sohn Gottes ist ja nicht Gott, sondern er bittet Gott,
ja,
Fürbitte, also als Fürsprecher oder in Matthäus, in Römer 8 steht, er bringt unsere Gebete vor den Vater, ja. So, also.
Ja, das ist ganz, ganz Lehren werden reingebracht, die ganz an der Schrift rangehen, also ganz dünn der Weg ist, ganz direkt daneben.
Ja, ich meine, die Bemühungen Satans, die Lehre zu verfälschen, damit wir ein anderes Gottesbild bekommen,
ja,
die sind ja so alt wie das schon bei Christus. Christus sagt schon in Matthäus 7, die Lehrer, wie heißt es da?
Ja.
Ja, Matthäus 7, Vers 15. Ja, also die richten großen Schaden an. So, das, ja, und es gibt immer welche, die wollen dann sich irgendwie profilieren und wollen dann was anderes bringen, ne? Also, die drei nicht ganz das genauso quatschen, ne?
Ja. Ist genauso mit den 2300 Abenden und Morgenen. Ja, sagen sie. Das ist, wie gesagt, nur die Hälfte. Weil das Abend morgen ist, muss man das geteilt durch zwei rechnen. Dann sind das keine Jahre, dann sind das Tage. 1150 Tage. Wenn man das vergleicht, was die Jesuiten sagen, ist es genau identisch.
Ja, klar, die wollen ja nicht, dass das Papsttum dadurch da drin wiedererkannt wird.
Ja, richtig.
Ja.
Und dann berufen sich komischerweise auf den Makkadäerbrief, ne? Makkadäerbrief.
Ja.
Wo der erst im 15. und 16. Jahrhundert geschrieben wurde. Verrückt.
Ja, ist klar. Dann müssen wir auf solche zweifelhaften Quellen zurückgreifen.
Warum? Ich soll ein Mensch mit einem Bruder nicht mehr reden, der ist so festgefahren, nur das ist. Ja, du hast keine Wahrheit, heißt es dann, ne? Du hast
keine Wahrheit. Was haben wir bei uns auch? Leute, die alles besser wissen und alles anders sehen. Aber die muss man laufen lassen, weißt du doch.
Ja.
Der Herr Jesus hat auch die ihn umgebracht haben, sind ja auch, die haben ja gesagt, er ist umgebracht worden, weil der hat ihn gefragt, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und da hat er gesagt, ja, der bin ich, ja. Und deswegen ist er umgebracht worden, weil er die Wahrheit gesagt hat. Die Sadduzäer glauben ja nicht, dass es eine Auferstehung gibt und so.
Ja.
Deswegen hatten die Apostel auch so viel Widerstand aus dem Hohen Rat, weil das die Sadduzäer waren und die glaubten ja nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Und sie sagen, wir haben ihn gesehen, ja. Mehr als 500 Leute haben ihn gesehen, also es draußen sich mit denen versammelt hat und dann in den Himmel aufgehoben wurde. Ja. Also das sind so, die sind so solide bezeugt, diese Tatsachen. Da braucht man nicht dran zu zweifeln.
Was kannst du?
Wenn man dran zweifelt, ja. Und Paulus sagt, wenn man dran zweifelt, dann haben wir nichts auf unser Glaube gegründet. Wenn Christus nicht auferstanden ist, das sind immer die bedauernswertesten Menschen,
sagt
in 1. Johannes 15, ne?
Guck mal, Schwester Weiß hat ja auch gesagt, wir sollen uns nicht mit Fabeln oder mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, wo es nicht eindeutig geschrieben steht in der Schrift, ne?
Genau. Jede biblische Wahrheit steht in der Heiligen Schrift. Ganz klar, ne? Die Adventisten lehren zum Beispiel in dem Buch, was Adventisten glauben, erst die Dreieinigkeit und dann schreiben sie ja erste Seite 81, der Sohn Gottes war Gott und Mensch, er war Gott-Mensch und am Kreuz starb nur seine menschliche Natur, aber nicht seine göttliche. Und zwar gehen sie davon aus, dass der Sohn Gottes Gott ist wie der Vater. Und 1. Timotheus 6, Vers 13 bis 16 sagt, dass Gott alleine unsterblich ist, weil er die Quelle allen Lebens ist. Alles Leben kommt vom Vater. So. Und jetzt auf einmal behaupten die, der Sohn Gottes wäre genauso unsterblich wie der Vater. Und die Bibel macht klar, das ist Gottes Plan, weil das Jesus starb, ne? Und das ist ja, damit hat er praktisch dem Vater die Freiheit gegeben, Menschen begnadigen zu können, ohne ungerecht zu sein, die eben das Opfer Jesu annehmen, ne?
Das der ist Punkt alles. Ist ja, wenn der Messias jetzt nicht, also nur teilweise gestorben und die göttliche Natur ja dann, also nicht gestorben ist, dann ist er ja in Wirklichkeit gar nicht gestorben, sondern er hat nur so getan, als ob.
Ja, da müssen wir erfahren, wer ist denn dann auferstanden? Ja, die Bibel spricht von Auferstehung. Es gibt mindestens 20 bis 30 Texte, worauf du auch sagst, nicht, dass er ist auferstanden, aber da steht, die meisten Texte sind, er ist auferweckt worden von seinem Vater. Er hat ihn wieder lebendig gemacht, ja. Wenn er nicht gestorben ist, wer ist denn dann auferstanden? Das bringt alles durcheinander.
Ja, Paulus schreibt ja selber, dass der Vater ihn auferweckt hat.
Ja, Apostelgeschichte ist voll davon. Wenn du einen auferweckt, einen gibst, dann kriegst du eine ganze Menge Texte. Hauptsächlich Apostelgeschichte. Ja, das war ja die Verkündigung der Apostel. Christus ist auferstanden und weil er auferstanden ist, wird er euch auferwecken. Ja? Ihr werdet auferstehen, weil er auferstanden ist. Da kann man sich noch nicht lange mit auseinandersetzen. Wir haben das Heft auch bekommen, haben das kurz durchgesprochen und haben gesagt, nee, das können wir uns nicht, das ist zu verworren.
Kannst du noch was sagen zum Thema Dreieinigkeit?
Ja, da bin ich kurz vor der Fertigstellung einer Broschüre.
Ja.
Da wird erstmal gezeigt, dass der Vater dem Sohn alles übergeben hat. Nachdem Jesus seine Treue zu Gott, wir kennen ja den Kampf, den er in Gethsemane hatte, ja, wo er Blut und Wasser geschwitzt hat, und wenn seine Jünger gebeten hat, mit ihm zu wachen und ihn eingeschlafen. Aber er wusste genau, was für ihn auf ihn zukommt, diese Qualen,
ja,
und alles, ne? Ungerechtigkeit. Und es war für ihn unheimlich schwer, das anzunehmen. Aber er hat sich dann doch dazu entschlossen. Und dann hat er gesagt, und in die Zimmer hat er gebittet, und dann hat er gesagt, so, da kommt der Verräter schon, ne, Judas, mit den Abgeordneten. Und da sagt der Hebräerbrief, obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, das ist Apostelgeschichte 5, 7 und 8, hat an dem, was er, hat er Gehorsam gelernt, ja, also dieser äußerste Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das konnte er beim Vater nicht lernen, das konnte er nur auf dieser Erde lernen,
ja,
wo er eben durchgekreuzigt wurde. Und dann heißt es, durch diesen Gehorsam ist er vollendet worden.
Ja.
Sagt auch der Hebräerbrief, Hebräer 5. So, und das ist, ja, 1. Korinther 15,
ja,
Vers 45. Da sagt Paulus, dass der Vater den Sohn zum Geist gemacht hat. Ja? Und, also, als Jesus gekreuzigt wurde und da seine Treue zu Gott bewiesen hat,
ja,
ich mache es jetzt nicht wahr, da hat Gott ihm alles übertragen. Hat er den Sohn, erstmal nur der Vater, Heiliger Geist, ja? Wie gesagt, zum Beispiel in Johannes 6, Vers 46, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ins Tier der Vater.
Genau.
Und zwar durch seinen Heiligen Geist, ja? Also der Vater war ursprünglich Heiliger Geist und es gibt ja keine dritte Person der Gottheit. So, und sondern der Vater, das war der Geist des Vaters. Und dann, als der Sohn Gottes, ja, diese Treue zu Gott am Kreuz bewiesen hat, da hat der Vater ihm alles übertragen. Und von da an war auch der Sohn Gottes Heiliger Geist, ja. Zum Beispiel, wenn du, gibt da mehrere Stellen, wo man das zeigen kann. Christus hat ja sein Grab verlassen, als das Grab noch verschlossen war. In Matthäus ist das 27, glaube ich, da sagt, kommt die Maria Magdalena zum Grab,
ja,
und dann kommt ein Engel, der wirft den Stein weg und sagt, hier, da hat er gelegen, aber er ist nicht mehr da, ist auferstanden, ja? Das heißt, er war aus dem verschlossenen Grab heraus. Das konnte er nur deswegen machen, weil er Geist war. Und auch der, als die Emmaus-Jünger begegnen und sie kennen ihn nicht und sie laden ihn ein, bleibe diese Nacht bei uns. Er geht mit ihnen in das Haus und dann bricht er das Brot und erkennen sie ihn. Und in dem Augenblick verschwindet er vor ihnen. Ja?
Richtig.
So, ja. Dann rennen sie zurück nach Jerusalem in der Agnes an dem späten Abend noch und kommen zu den Jüngern und sagen, ja, der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist uns erschienen in dem Raum, wo die Jünger versammelt waren, hatten sie Türen verschlossen.
Ja.
Aus Angst vor den Juden. Aber er ist erschienen. Auf einmal war er bei ihnen. Er war und konnte auch wie die Engel durch Wände oder Gefängnistüren oder irgendwas, konnte er nicht aufgehalten werden. Dann sehen wir ihn als Geist. Und gibt es dann noch eine ganze Reihe Stellen, wo ich die Engel, also da habe ich alles dann so aufgebaut, also der Gedanke ist, ursprünglich ist der Vater Heiliger Geist, dritte Person der Gottheit gibt es nicht, das sagt Jesus ganz deutlich in Matthäus 11, Vers 27, nur der Sohn kennt den Vater und nur der Vater kennt den Sohn. Ja. Und wem es der Sohn offenbaren will, also eine dritte Person gibt es ja nicht, die den Vater kennt oder offenbart. So, Jesus sagt ja, wenn ich sie, sieht den Vater, wir wissen, wie der Vater ist, er soll mich angucken, denn ich bin praktisch, wie heißt es, das Ebenbild des Vaters, ja.
Ja,
und dann, Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Auferstandene sagt so, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja? So, das heißt, ich bin immer und überall bei euch. Wie kann er denn immer und überall bei ihnen sein, wenn er nicht echt ist? Ja? Wir sagen doch, ich habe Jesus im Herzen. Ne? Was ist denn das? Ne? Weil wir Jesus im Herzen haben. Und die ersten Christen, die da von dem römischen Kaiser so grausam verfolgt wurden, die hatten eine solche Kraft, dass sie wussten, Jesus ist in uns. Ja, er ist bei uns. Wenn man dann noch die 7 Sendschreiben liest in der Offenbarung, bei jedem Sendschreiben stellt der Sohn Gottes sich vor, der erhöhte Sohn Gottes, und am Ende eines jeden der 7 Sendschreiben heißt es, das sagt der Geist. Die Ohren hat der Hörer, was der Geist in Gemeinden sagt.
Ja.
Da stellt sich der Sohn Gottes selbst als der Geist vor, der zu den Gemeinden spricht. Und die dritte Person der Gottheit gibt es nicht. Der Heilige Geist war im Anfang der Geist des Vaters. Und nachdem der Sohn Gottes sich bewährt hatte, war es der Geist des Sohnes. Da gibt es dann noch, wenn man das Apostelgeschichte 20, Vers 28, da sagt Paulus zu den Ältesten, wie heißt es da? Bewahrt euch selbst, der Heilige Geist, dass der Heilige Geist die Gemeinde Gottes durch sein Blut erworben hat. So, wer ist das, der die Gemeinde Gottes durch sein Blut erworben hat? Das ist der Herr Jesus. Ne?
Ja.
Das ist der Heilige Geist genannt. Ja, aber, weißt du, und das ist so eine Verwirrung unter den Predigern, die das von bitte auf eingetrichtert bekommen, mit der Dreieinigkeit. Die haben die größten Schwierigkeiten, davon wegzukommen. Aber das ist eine völlig falsche Lehre, weißt du, Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sich hergab. Und die Dreieinigkeitslehre sagt, der Vater und der Sohn sind gleich alt. Der Sohn ist überhaupt nicht der Sohn des Vaters.
Ihr Hauspapier?
Nein, habe ich nicht. Ja, also macht ihr, oder Jesus sagt zum Beispiel, Johannes 15, Vers 13, niemals die größte Liebe zeigt jemand.
Ich
war noch gerade dran, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern,
ja,
in Johannes 15, Vers 13, die größte Liebe hat jemand, der sein Leben hingibt für seine Freunde.
Ja.
Und die Dreieinigkeitslehre sagt, der Sohn Gottes ist so unsterblich wie sein Vater, der konnte am Kreuz überhaupt nicht sterben. Das heißt, auch in diesem Punkt, die Dreieinigkeitslehre leuchtet die Liebe des Vaters, der seinen Sohn gegeben hat, und sie leuchtet die Liebe des Sohnes Gottes, der sein Leben für uns gelassen hat. Das ist eine richtige Teufelslehre.
Ja.
Also völlig anderes Gottesbild, das Dreieinigkeitschristen haben. Aber die meisten wissen ja, was die lehrt. Die wichtigste Lehre des Papsttums. Es gibt dieses Buch für den Katholiken von heute heißt das. Da steht drin, die Vereinigkeitslehre ist die wichtigste Lehre des Papsttums. Auf dieser Lehre bauen alle anderen Lehren des Papsttums auf. Heißt, wenn du erstmal kapiert hast, was die Vereinigkeitslehre für ein Betrug ist, dann weißt du auch die Qualität der päpstlichen Lehren, an die Katholiken glauben, die das als Grundlage nehmen, die Dreieinigkeitslehre.
Richtig, ja.
Ja.
Ist genauso 1. Korinther 11, 2, wo das Haupt des Mannes Jesus ist, oder Yeshua ist.
Ja, ja.
Und
ja.
Gott ist das Haupt von Jesus, oder Yeshua.
Ja, ja.
Und im Hebräischen steht sogar der Name dann hinten drin, Yahweh. Yahweh ist das Haupt von dem Messias, also.
Ja, ja.
Und darüber spricht dann keiner.
Das spreche ich am Anfang von, zum Beispiel, In der Lutherbibel stehen zwei Anmerkungen. Die eine steht vorne in der Einleitung. Überall, wo der Name Herr steht, groß geschrieben, da steht im Original der Name Gottes, Yahweh.
Ja.
Und das heißt, 7000 Mal, als die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt hat, da stand überall, wo der Name Gottes stand, stand nur diese Abkürzung, JHWH. Ja?
Ja.
Und das haben die griechischen Übersetzer einfach mit Herr übersetzt. Das heißt, da stand 7000 Mal auch in den Geboten Gottes, stand der Name Gottes, ich bin Jahwe, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, solange der Name Gottes in den 10 Geboten stand, ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Götter mehr neben mir haben, konnte niemand lehren, dass der Sohn Gottes Gott wäre wie der Vater. Weil das sagt, ich bin Jahwe, hab keine anderen Götter neben mir. Jahwe ist nur eine Person, nur das ist der Vater.
Ja.
So, und als die Griechen 300 vor Christus in die griechische Weltsprache übersetzt wurde, da haben die einfach überall, wo JHWH stand, haben die Herr übersetzt. Seit der Zeit heißt das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Ja? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, wer ist der Herr? Denn der Herr Jesus wird auch Herr genannt. Ja?
Richtig, ja.
Und da war es auf einmal möglich zu lehren, dass der Vater Herr, also dass der Vater Gott wäre wie der Vater. Das heißt, Gott hat von Anfang an das so formuliert, dass es unmöglich war zu fälschen. Dann hat man aber die Bibel übersetzt, die Septuaginta, und da hat man gesagt, ja, der hat mal Herr gesagt. Und auf einmal konnte man lehren, der Sohn sei Gott wie der Vater. Das war ursprünglich von der Bibel her überhaupt nicht möglich. Ne?
Ich hab noch was entdeckt im Englischen und anderen Sprachen.
Ja.
Und zwar hinsichtlich des ersten Gebotes. Bei uns steht ja drin, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Ja.
Bei den anderen steht in anderen Sprachen, du sollst keine anderen Götter vor mir haben.
Vor mir.
Da haben wir es.
Ja, natürlich könnte man sagen, gut, dann nehme ich ihn dahinter. Also, vor mir heißt, kann ja in der Reihenfolge gedacht sein. Ich soll vor mir keine anderen Götter haben. Ne? Dann habe ich gesagt, wer will mir sagen, ob ich meinen Gott vor oder hinter dem Vater habe?
Ja, er hat ja die Gottheit. Bei der Gottheit sind alle nebenan, aber vor ihm darf sonst kein anderer sein.
Dieses Wort Gottheit ist auch missbraucht. Die ganzen, wenn es gibt 4 Texte, in denen die Lutherbibel Gottheit sagt. Und wenn du die 4 Texte nimmst und die nach der Hoffnung für alle Übersetzung nimmst, dann ist das nicht die Gottheit, sondern ist das nur noch Gott der Vater. Ja? Das heißt, die Gottheit ist der Vater. Alleine das auch, das Wort Gottheit wird missbraucht. Wenn es eine Gottheit gibt, die aus mehreren Personen bestimmt. Aber es gibt keine Gottheit, die aus zwei Personen besteht.
Ja, es ist im Prinzip Gott. Stand gar nicht Gottheit drin in der Bibel. Überhaupt nicht drin, Gottheit.
Ja, ich weiß nicht, wie der Luther da drüber. Ich meine, wenn man da weiter reingehen will, dann muss man die Bibel mit den nummerierten Worten, ja, die.
Also in Hebräisch steht es auf alle Fälle nicht drin, Gottheit. Und Luther hat ja selber an die Dreieinigkeit geglaubt.
Ja, ja, der hat das nicht durchschaut, der hat das übernommen.
Ja.
Er war ja katholischer Priester.
Richtig.
Der hat vieles entdeckt und vieles korrigiert, aber das hat er übernommen. Deswegen hat die evangelische Kirche heute die gleiche Irrlehre.
Ja, und so sieht das aus. Ne?
Und die Adventisten auch. Wir hatten zuletzt den hatten wir in Alten Kirchen. Und dann habe ich anschließend noch mit ihm gesprochen. Und dann sagte ich, ja, du machst uns da eine Arbeit. Du hast die Geschwister so aufgeschreckt. Und überall, wo wir hinkommen, werden wir darauf angesprochen. Und da glaubst du denn, dass es eine dritte Person der Gottheit gibt? Ja, ich hätte das glaube ich. Das hast du mir leid, das war falsch. Naja, man kann in so einem Gespräch so nicht viel rüberbringen. Das ist besser, wenn man das in einer Broschüre Stück für Stück aufbaut, das Verständnis den Schritt für Schritt weiterführt. Da muss er sagen, da muss er sich fragen, ist irgendwo gedreht oder getrickst, oder ist das wirklich? Ja, aus der Bibel, ne?
Ich hab, gestern ist mir was aufgefallen, oder vorgestern war das, ich glaube gestern war das.
Ja.
Ich habe von Walter Veit einen alten Vortrag angesehen, von 2000, Neue Weltordnung.
Ja.
Und dann hat er das Zeichen von der King James Bibel, hat er auf der einen Seite gehabt und auf der rechten Seite die King James Bibel mit dem Zeichen, dieses Dreie. Ich dachte, das ist ein satanisches Zeichen, diese drei Schlingen da. Ne? Und die Trinität ist satanisch, sagt er. Und das Interessante ist, diese Vorträge sind komplett rausgenommen worden. Komplett.
Von wem?
Von Mason Discovery. Komplett gelöscht, komplett nicht mehr verkauft. Hat ja gesagt, Trinität ist satanisch. Von Satan.
Ja, dann braucht man das ja nicht zu schreiben. Ich würde nämlich meine Broschüre auch schicken. Aber,
Boah, doch, kannst du ruhig machen.
Die sind offensichtlich dann der Meinung, dass er etwas Unwebliches da sagt. Dass sie das rausgenommen haben, ne?
Ja, kann auch sein, er sagt ja immer, wir haben eine andere Dreieinigkeit. Dann fragt man andere Menschen und sagt, es gibt keine andere Dreieinigkeit, es gibt nur eine. Und die haben bei der Ökumene alle katholische Dreieinigkeit unterschrieben.
Ja, die katholische Dreieinigkeit nennt sich Dreifaltigkeit, aber die lehrt auch, dass Gott aus drei Personen besteht.
Ja.
Dass die drei Personen völlig gleich sind.
Ja. Ich meine,
das ist ein Widersinn in sich. Gott ist allmächtig.
Mhm.
Brauche ich drei Allmächtige, um das tun zu können, was Gott will? Das ist doch Quatsch, ne?
Ja.
Warum ist das?
Ja. Da ist auch was dran.
Ja, das ist völlig unsinnig. Oder Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, wir brauchen einen Weg zum Vater. Warum? Weil wir von dem Vater wegen unserer Sünde getrennt sind. Und der Sohn Gottes ist unser Weg, auf dem wir dann noch zum Vater kommen. So, wenn der Sohn Gottes Gott wäre wie der Vater, dann wären wir von dem Sohn Gottes auch getrennt. Dann hätten wir keinen Weg zum Vater und wären verloren. Also die Dreieinigkeitslehre ist ein Quatsch in sich.
Ist der Betrug, der größte Betrug, kann man sagen.
Ja. Und die Germanen haben noch bis 700 nach Christus dagegen gekämpft. Und zum Schluss sind dann die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten sind ausgerottet worden.
Ja.
Nicht an die Dreieinigkeitslehre glaubt. Die hat das Papsttum beseitigt, damit diese Lehre, das ist eine Lehre, die sehr mit sehr viel Blut und Tränen verbunden ist.
Ja, das ist das Interessante, ne? Dass dann drei große Heerführer oder Länder, sagen wir so, oder eben Volksgruppen, Das waren ja eigentlich ganz normale Menschen. Ja. Wie gesagt, die haben genauso gekämpft wie jeder andere, nur sie glaubten was anderes. Und deswegen mussten die ausgerottet werden.
Ja, das Römische Reich ist ja praktisch durch die Völkerwanderung aufgelöst worden.
Ja.
Da sind die zehn germanischen Völker in das Römerreich eingedrungen und haben sich da niedergelassen.
Ja.
Und aus den Völkern sind die europäischen Nationen entstanden. Ja? Das Römische Reich ist praktisch zu diesen europäischen Monarchien geworden, die untereinander geheiratet haben, aber dennoch nicht miteinander geführt haben. Aber das ist genau das, was Daniel sagt. Und dann heißt es ja, dann sagt ja Daniel, und dieser Könige, dieser Herrscher, dass der Gott des Himmels sein Reich aufrichten. Also, und wir sehen ja jetzt, wie die europäischen Nationen, ja, man will unbedingt in Europa nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika haben. Eine Regierung und dann die einzelnen, Amerika auch, die einzelnen Staaten, die eine kleine
eine Landesregierung haben. Sie werden zentral, dass sie Amerikaner sagen, ich bin Amerikaner. Kein Europäer sagt, ich bin Europäer. Der eine sagt, ich bin Deutsch, der andere sagt, ich bin Deutsch. Der dritte sagt, ich bin Schweizer. Wir verstehen uns noch lange nicht. Europäer, wenn das unsere Nation wäre. Die Bibel sagt, obwohl sie untereinander heiraten, wenn sie doch nicht einander hausen, so sie sich Eisen und Ton nicht mengen lässt. Und das ist dann also da zur Zeit dieser Könige. Das heißt, diese Konstellation, wenn man diese Einheit will, aber nicht zustande bringt, und wir sehen da ja diesen Zirkus mit Griechenland und alles weiter, die haben ja alle, selbst in der Flüchtlingspolitik, sie können sich in nichts richtig einigen. Jeder will am wenigsten tun, aber am meisten von dem Kuchen haben. Und das ist einfach, und das sagt die Bibel zur Zeit dieser Könige. Das heißt, wenn die Weltkonstellation so ist, wie sie heute ist, wird der Gott des Himmels sein Reich. Das ist ganz. Ich glaube, dass ich noch die Wiederkunft Jesu erleben will. Ja, ich schaue maximal 20 Jahre, ne?
Ne, wird immer knapper. Wird immer
ja,
knapper.
Aber auch nicht lange dauert. Denn durch Computer und EDV und diesen ganzen Quatsch, die Menschen werden so geknechtet und früher ausgebeutet und so. Die Amerikaner wollen die Weltpolitik, die wollen die Weltherrschaft.
Alles in Freimaurerhand.
Bitte?
Alles in Freimaurerhand.
Ja, das ist klar. Selbst der Papst. Ich habe hier ein Bild von dem neuen Papst, wie der den, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der Israelit, von Israel, der
Präsident?
Präsident oder was das ist, aber nicht der Netanyahu. Jedenfalls, der hat in kurzer Zeit dreimal den Papst besucht.
Wenn er redet oder so?
Ja, eine. Und der hat den Papst vorgeschlagen, man soll die UNO umbauen und jedenfalls die zwei, als die sind fotografiert, wie die sich da angeben und sich mit den Stirnen berühren, also die Stirn gegen Stirn. Ja? Das ist von meiner Sachen so ein Freimaurerzeichen, das heißt, ich denke wie du. Und das sind Signalfotos. Jeder, der das sieht, der versteht, was das bedeutet, der also ein bisschen eingeweiht ist. Ne?
Ja klar, alles Signalfotos.
Ja, damit die Leute wissen, so ist alles in besten Händen und die erreichen ihr Ziel, das sie haben. Naja, früher war aus dem Katholiken verboten, Freimaurer zu sein. Und mittlerweile sind die Päpste Freimaurer, ne?
Alle drin.
Ja.
Wenn in Politik ist, sind die meisten drin. Sonst kommen sie gar nicht rein in die Politik.
Ja.
Na, Nicola Taubert sagt ja selbst. Unsere Frau Merkel ist in Bilderberger drin. Schmidt ist in Bilderberger drin. Alle drin, oder viele drin.
Ja.
Und wer hat's gegründet? Jesuit Rettinger. Josef Rettinger. Alles kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles in die Fäden gesetzt. Alles ging voran. Die neue Weltordnung ist schon lange, lange programmiert. Lange, lange.
War nach dem Ersten Weltkrieg war es der Völkerbund. Heute ist die UNO, ne, die praktisch die Steigbügelhalter.
Ja, alles von den Jesuiten gesteuert. Und von den Bankern. Rockefeller und so weiter.
Ja. Aber wie sie ihr Ziel erreicht haben, kommt Jesus wieder.
So sieht's aus, lieber Bruno.
Deswegen können wir ganz ruhig sein, weißt du. Wenn wir Jesus hätten, müssen wir verzweifeln. Mit dem, was sich in der Welt alles passiert.
Ein Bruder Müller, ein Prediger von der SDA, also Adventgemeinde in Alter, hält klipp und klar fest an die, dass es nur einen Gott gibt. Wenn er sagt, sie können erzählen, was sie wollen. Lass dich nicht erschüttern, sagt er immer. Lass dich nicht erschüttern. Wir bleiben, wobei wir sind. Lass sie machen, was sie wollen.
Es ist nur so, wenn du, solange du Mitglied in dieser Gemeinde bist, unterstützt es ja die Macht dieser Gemeinde.
Das ist der Punkt. Ich habe ihn darauf hingewiesen. Ich habe ihn darauf hingewiesen. Er sagt, er geht das Risiko ein. Und Jesus ist ja auch in die Gemeinde gegangen und so, obwohl er genau wusste, was los war. Ja, nur, ich sag mal, er weiß, was los ist. Ne? Er geht das Risiko ein, hat er mir damals gesagt.
Ja.
Noch kann er mit den Menschen sprechen, aber ich sag mal, du hast natürlich recht. Die Erfolgschancen sind sehr, sehr dünn. Ne? Dann sagen viele nämlich, ja, Bruder Müller, du gehst ja auch noch in die Gemeinde. Dann brauchen wir ja nicht rausgehen, wenn du auch noch reingehst.
Ja, ja, richtig.
Das ist das. Und selbst wenn er rausgeht, dann heißt es doch im Endeffekt, lieber Bruder, der ist abgefallen. Der ist abgefallen.
Ja, ja. In Australien ist ja ein Prediger, der auch Einigkeitslehre kritisiert. Und der ist auch rausgeschmissen worden, hat aber eine große Anhängerschaft, die er praktisch betreut. So. Ich meine, die Versuchung ist ja groß, Leute hinter sich zu bringen und dann von denen die am Zehen zu leben.
Meinst du jetzt in Australien oder wo meinst du jetzt?
Ja, grundsätzlich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der hat auch, also...
Wer meinst du, in Australien jemand?
Ja, Australien, adventistischer Prediger aus Australien.
Das ist ein Australier, ist ein Adrian Ebens.
Ich glaube, das ist er, ja.
Und der Punkt ist, ich habe festgestellt, er sagt, er hat es nicht das ewige Leben verliehen, sondern, wie Luther ja schreibt, gegeben. Und darauf hackt er rum und ist selber in der Gemeinde drin. Und ich merke, dass er Jesus Christus als Gott immer noch hochhält, als Gott. Ja, das ist irgendwie versteckt bei dem. Ne? Und wenn ich dann immer lese bei ihm, auch auf der Webseite, muss ich sagen, ich traue dem Braten nicht.
Ja.
Für mich hält er immer noch an zwei Götter fest.
Ja, ja, ja.
Die umschreiben das so schön. Ne? Dann hat er auch ein Buch rausgebracht, auch über das jetzt hinsichtlich des Papstes oder Krankheiten und so weiter und so fort. Und er kommt nie zur zentralen Aussage, was ist denn nun genau. Er umschreibt das immer ganz schön, aber nie direkt.
Ja. Ja. Ja, das ist Leute, die wollen drüben fischen. Das ist aber der Wurst.
Er sagte, das ist ein, wie hat er es nochmal gesagt? Der macht ja auch Medienverkündigung und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ein, ja, Schauspieler kann man jetzt nicht sagen, aber auf alle Fälle ein Marketingmensch.
Ja, ja.
Ne? Der ist ein Multimedia-Mensch, der sich da perfekt auskennt, aber ja.
Ja, wenn man auf der Bibel bleibt, auf der Aussage der Bibel bleibt, ist klar, ne? Die redet drumherum, die sagt, ist das so, ist das nicht? Ich in meiner Broschüre habe ich nur, stelle ich eine Behauptung auf und dann lege ich mit einem Bibeltext und damit hat er sich, wisst ihr? Ich bin mal gespannt.
Ja, aber wie gesagt, du kannst mit der Wahrheit kommen und dann hörst du wieder, deine Wahrheit, behalt deine Wahrheit. Oder dann kommt Eifersüchtigkeit, dann kommt Neid und so weiter. Ja, ich bringe auch sowas raus, ich schreibe auch eine Bibel und so weiter und so fort.
Mhm.
Im Endeffekt hast du mehr Ankämpfe als jemand, der auf deiner Seite steht.
Naja, wir haben einen Verein, der heißt Jahwe Dienst. Und ich bin zwar der Autor dieser Broschüre, aber der Jahwe Dienst bringt die raus. Und da stehen Gruppen von Leuten hinter. Und dann werden die Priester, der Herr Jesus konnte auch die Leute nicht bekehren. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt, aber sie haben ihm das Wort im Mund herumgedreht, haben ihn verdächtigt, er wäre Sprache des Satans. Und alles Mögliche. Trotzdem hat er die Erlösung vollbracht. Er hat die Gemeinde Gottes durch sein eigenes Blut erworben. Mhm. Ja, ist so. Schön, dass wir mal miteinander sprechen konnten. Meine Frau hatte mir gesagt, dass du schon mehrmals angerufen hast. Ich war aber immer bei der Außerhaus.
Interessant ist auch Apostelgeschichte 19. Diana angebetet wird und wo die Figuren gemacht haben, klar gesagt, dass sie von aller Welt angebetet wird. Das ist im Prinzip dasselbe in Grün wie bei uns heutzutage, nur sie hat einen anderen Namen, ne? Maria.
Ja klar, du hast das war das Hauptproblem des Volkes Israel, die Götzenanbetung, ne? Das ist, die Menschen neigen dazu, sowas, was ihnen so nahe ist und was, ja. Ich bin jedenfalls dankbar, dass ich das Evangelium erfahren durfte. Und dass Jesus mein Freund ist.
Das sieht bei mir genauso aus. Ich bin ja auch dankbar dafür. dass ich auch alles erkennen darf. Wenn ich mit manchen anderen drüber spreche, dann gibt es da nur noch Probleme. Ich verstehe es nicht, begreife es nicht und nicht.
Ja, mit dem Sprechen. Ich hatte mit meiner Tochter, mit meinem Schwiegersohn, mit der ganzen Gemeinde, ich hatte so viel Stress anfangs. Mhm. Und mittlerweile haben sich die Frauen geklärt, sind also eine ganze Reihe Leute. Mhm. Die haben es erkannt und ganz eindeutig dann gegen die Dreinigkeit haben den Betrug erkannt.
Das ist schon sehr viel wert. Ein Bruder, der mich zur Gemeinde geführt hat, der bleibt bei zwei Göttern stehen. Heilige Geist ist klar, aber Jesus Christus ist Gott. Der eine sagt so, der andere sagt so, ne, dann suchte sich eben das aus, was ihr am besten gefällt.
Naja, aber man muss dann einfach zeigen, ist der Sohn Gottes dem Vater in allem gleich? Das stimmt ja nicht. Jesus sagt, der Vater ist heilig, der Sohn musste geheiligt werden. Der Vater ist, der Sohn ist groß, der Vater ist größer. Die ganzen Eigenschaften, die kannst du alle nacheinander gehen. Jesus ist mächtig, aber er hat alle Macht vom Vater. Und wenn er alle Feinde Gottes vernichtet hat, dann gibt er alle an den Vater zurück. Oder der Sohn hat nicht die Eigenschaften wie der Vater. Das stimmt. Und so muss man das zeigen, ne?
Aber sie hören nicht, das ist der Punkt.
Naja, aber die Diskussion, ist der Sohn Gottes Gott wie der Vater, solange du das nicht mit einzelnen Fakten widerlegen kannst, was willst du denn dazu sagen?
So sieht's aus.
Die zwei Dinge, ist der Sohn Gottes Gott wie der Vater, ist der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit, die zwei Dinge musst du widerlegen, dann ist dies und bleibt von der Dreinigkeit ja nichts mehr so. Gut.
So, jetzt mein lieber Bruder. Dann wünsche ich dir und deiner Familie einen gesegneten Sabbattag. Ja, bis Segen. Schönen
Danke.
Anfang.
Das wünsche ich dir auch.
Danke dir.
Erfolg in deinen Bemühungen.
Ja, das Wort Gottes zu verkündigen und auch
die Wahrheit zu verkündigen.
Ja, das ist nicht ganz einfach. Du kennst es ja selber. Du weißt es besser als ich. Manchmal stoßt man eben auf taube Ohren.
Jesus sagt, sie verstehen es deshalb nicht, weil sie sich nicht bekehren wollen. Gibt es also, ich nehme also Texte aus der Lutherbibel und aus der Hoffnung für alle. Die schwierigen Texte, die schwer zu verstehen, nehme ich aus der Hoffnung für alle Bibel, weil die so schön klar und einfach ist. Ich markiere die Texte, woher die stammen, aber das ist wunderbar. Ja. Weil du kriegst auch eine Broschüre. Da schicke ich dazu. Ich hoffe, dass wir deine Adresse noch in der Adressdatei haben.
Das hoffe ich auch, dass wir alle treu bleiben bis ans Ende. Bis du wiederkommst.
Also, wer falsche Götter anbietet und die Leute, die an die Dreieinigkeit glauben, die tun das, die werden nicht erlöst.
Ja, stehen unter einem anderen Geist, das ist das Problem.
Ich möchte erlöst werden, deswegen möchte ich genau, ich möchte die Wahrheit und nichts als die Wahrheit glauben. Und jeder kann sich da frei entscheiden, was er will.
Ja. Ich wünsche dir einen gesegneten Sabbattag, Ruhe und Freude.
Bin ich dir auch, ja.
Danke dir. Und ja, bis
viel Freude in Christus.
Das wünsche ich dir auch. Danke dir.
Auf Wiederhören.
Also Wiederhören. Ja, bis hier.